Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram und herzlich willkommen zu dieser Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute hören Sie ein Interview mit Anne Tusche. Anne ist vielen Sai Baba Devotees bekannt als die Autorin von spirituellen Liedern, die sie auch gerne singen. Aber viele fragen sich auch, wer es eigentlich ist, der diese Lieder verfasst hat. Nun, vielleicht kommen wir dem in diesem Interview etwas näher. Nachdem ich vor einem Jahr schon einmal ein längeres Gespräch mit ihr hatte, glaube ich, sagen zu können, dass Anne im Folgenden einen gewissen Ausschnitt ihres inneren Erlebens beschreibt. Die Lieder in der Sendung sind sämtlich von Anne. Wir legen diese Sendung Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen nieder.
Thank you.
Ja, wir sitzen bei Anne Tusche im Wohnzimmer. Das ist neu eingerichtet. Und ich stelle mal gleich meine erste Frage. Das ist, wie hast du Swami Sai Baba kennengelernt?
Das kam durch meine Mutter. Die war Atem-, Sprache- und Gesangstherapeutin. Und sie bekam einen Schüler, der wollte unbedingt Bhajans lernen. Das Lustige war, dass dieser Schüler nur einen Ton singen konnte. Und dann wollte er diese komplizierten Bhajans singen. Naja, und meine Mutter verzweifelte da ziemlich dran, weil das war natürlich ganz fremd und so. Aber na gut, nach einem halben Jahr konnte der dann endlich mehrere Töne singen und dann fingen die an mit Bhajan singen und dann erzählte er natürlich, wen er da kannte und erzählte von Baba und meine Mutter erst so, ach, ein neuer Guru, das war so in den 80er Jahren, da war gerade so der Aufbruch der ganzen Guru-Szene. Aber dann hat sie ein paar Bücher gelesen und hat Kontakt aufgenommen zu Gruppen, hat mir natürlich davon erzählt. Wir hatten einen ganz regen Austausch über solche Themen. Und dann sind wir, als ich 19 war, sind wir zusammen hingefahren. Also sie, ihr Mann und ich sind zu Baba gefahren, um zu gucken, ob das denn auch alles so stimmt, was wir da alles so gehört haben und gelesen haben.
Und wie war dein erster Eindruck damals? Oder die ersten Eindrücke?
Von Baba? Mhm. Also die erste Begegnung mit ihm, das war sehr, sehr tief. Also ich merkte, dass ich eine ganz riesengroße Angst vor ihm hatte. Als er mich einmal ansah, wusste ich einfach, der kennt mich bis zu meinem tiefsten Kern. Und weil ich einfach wusste, dass er mich kennt, hatte ich aber eben gleichzeitig Angst, dass da möglicherweise was, irgendwie was ganz Schlechtes irgendwie in mir war. Ja, und dachte dann, das würde er jetzt sehen. Und das war ihm so diese Projektion, die ihm einfach ablief, war sehr intensiv. Also ich hatte von Anfang an einfach erstmal nur Angst vor ihm. Und wenn ich ihn sah, ich sah nur Shiva. Also ich sah von allen Seiten, sagten die Leute immer, die mit mir da saßen, ach, guck mal Krishna und guck mal, wie süß und guck mal die Liebe und so weiter. Ich sah immer nur Shiva. Ich sah immer nur diese Strenge.
Wie ging das weiter mit Baba, so über die Jahre hinweg?
Also ich las sehr viel von ihm und aufgrund dessen, was ich las, guckte ich irgendwann, ich war so dann 22 oder so etwa, guckte ich zurück und sah, dass ich mich sehr verändert hatte. Also ich hatte davor einfach so Lebenseinstellungen, ich sag mal so ein bisschen verlottert, oder sage ich mal auch nicht immer bei der Wahrheit, so jetzt so, also ich, nicht, dass ich jetzt groß gelogen hätte, ne, aber so beim Finanzamt zum Beispiel, dass man nicht alles angibt oder so. Und als ich dann so 22 war und zurückguckte, sah ich, dass ich mein Leben doch sehr gewandelt hatte und das sehr basierte auf Wahrheit. Also irgendwie auf Rechtschaffenheit, ne? Also so diese Werte sind so richtig so in meine Persönlichkeit gedrungen und haben mich dann verändert.
Kam das eventuell auch durch diese Strenge, eventuell, also dass
ja, natürlich.
Du gesagt hast, darf ich mir nicht leisten, von ihm durchschaut zu werden oder beziehungsweise negative Sachen sehen zu lassen?
Achso, nee, das nicht. Also deswegen nicht. Also es war einfach so ein, ich denke mal, da spielte so eine Rolle, man möchte ja gut sein, man möchte irgendwie geliebt werden, man möchte anerkannt werden. Also dieses, was man als Elternthema hat, projiziert man eben einfach auf diese Figur seines Gurus. Das tut man einfach. Und das führt dann tatsächlich eben zur Wandlung und das führt dazu, dass man einen spirituellen Weg eingeht. Der ist natürlich erstmal, ich sag mal, von außen. Ne, also man nimmt Moral, Ethik, Werte an, die erstmal nicht vielleicht die eigenen sind, also wie eine Religion, aber letztendlich übernimmt man die dann irgendwie bis in sein tiefstes Inneres. Und ich konnte so feststellen, dadurch, dass ich die Wahrheit außen lebte, konnte ich sie dann irgendwann auch innen erleben. Aber der Ursprung war, ich lebe Wahrheit außen, ich fange an, auch wahr zu leben. Wie soll ich sonst Gottes Wahrheit ertragen, sage ich mal, wenn ich nicht ertrage, auch im äußeren Leben wahr zu sein. Weil da gab es auch tatsächlich beruflich waren da Dinge, da sollte ich dann mal für meine Firma lügen, das ging nicht mehr. Und die Konsequenz war für mich, dass ich aus dieser Firma gehe. Das heißt, es sind ja Konsequenzen, die sind zum Teil existenziell. Aber ich bin der Meinung, die muss man durchstehen, um irgendwann so stark zu werden innerlich, dass man auch der Wahrheit Gottes begegnen kann.
Ja, kommen wir zu einem anderen Thema. Das hatten wir mal im Vorgespräch besprochen. Dein Weg zu Baba ging ja teilweise auch über einen anderen Guru sozusagen. Kannst du das nochmal erzählen?
Es gab einen Devoti von Baba, also wir nennen ihn alle Guruji. Der war Psychiater, hieß mit bürgerlichem Namen Dr. Goel. Und der beschrieb, er hatte einen Ashram aufgemacht und seine Hauptaufgabe war es, die Kundalini, die durch ihn erwacht war und die sein Weg war, ihm an andere weiterzugeben. Ja, also ich bin keine Person, die irgendwie Gurus wechselt oder so. Ich bleibe dann eigentlich bei einem. Und deswegen habe ich mich da auch, also ich bin eine sehr skeptische Natur, auch ein großer Zweifler. Es ist nicht so, wenn jemand jetzt sagt, oh, guck mal, da ein Guru und da eine erleuchtete Person und da ein Erwachter, dass ich da also überall hinrenne. Das ging auch an mir vorbei. Und eines Tages war es aber so, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte wieder nach Indien fahren. Und es kam so von ganz innen so, ich sag mal, es ist meine Herzensstimme, die sagte, es wird was Besonderes passieren. Naja, also das Ego kann solche Stimmen, wenn es dann vorhanden ist, sehr schwer interpretieren. Das Ego machte dann daraus, es muss was Besonderes passieren. Und dann überlegte ich immer, wie passiert dieses Besondere? Und dann dachte ich, ich gehe shoppen in Bangalore. Und hielt es also für besonders. Naja, so von der Gruppe, die mit mir reisen wollte, war aber niemand bereit, über Bangalore zu fahren wegen dem Shopping. Und daraufhin dachte ich, okay, das kann nicht der Weg sein. Und dann kamen zu gleicher Zeit etliche Personen von Guruji zurück. Und das guckte ich mir irgendwie so an, aber plötzlich war einfach klar, ich muss dahin. Kam ihm auch einfach aus dem Inneren. Ich muss dahin. Und in dem Moment, wo ich entschloss, und beschloss, ich muss dahin. In dem Moment passierte etwas. Ich kann das nicht so wirklich beschreiben, was da passierte, aber irgendwas, eine Energie kam irgendwie in mich und fing an, Melodien über Melodien zu erfinden und aus mir rauszubringen. Und zu den Melodien setzte ich mich dann hin und hörte so lange zu, bis daraus eben ein Lied wurde. Das fing eben durch diese Entscheidung an.
Vielleicht kannst du da noch mal mehr drauf eingehen, wie sich das mit den Liedern weiterentwickelt hat, ne? Weil ja, die meisten kennen dich über die Lieder.
Ja, also Baba sprach ja sehr viel davon, dass man meditieren müsste, dass man Seva machen müsste. Also das, was ich von Baba las, wurde in mir immer zum Anspruch. Und ich hatte dadurch, dass es eben in mir so ein Anspruch war und ich wusste, ich kann das nicht erfüllen. Ich bin weder diszipliniert, noch bringt mir Meditation was. Ich kann mich da nicht hinsetzen, mich quälen, eine Stunde zu sitzen und die Gedanken rasen. Hatte ich deswegen auch diese ganze Idee von Erleuchtung einfach völlig ad acta gelegt. Also ich dachte, das geht nicht, kann ich nicht. Also passiert es eben auch nicht.
Du dachtest, das geht nur durch eine strenge, disziplinierte Lebensführung.
Ja, genau. Also ich hatte ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie Erleuchtung geschieht, wie Erwachen geschieht. Und da ich eben undiszipliniert war und auch nicht meditieren wollte, ging es nicht, hatte aber gleichzeitig eine unglaublich tiefe Sehnsucht. Und mit den Liedern war das dann so, dass ich erst hinterher, 10 Jahre später, feststellte, als ich zurückblickte, die Lieder waren meine Meditationsmethode. Weil dadurch, dass ich die Melodie empfing und ganz lange dann in mein Inneres immer wieder gehen musste, bis ich hörte, welche Worte gehören zu der Melodie, musste ich meditieren.
War das dann immer so die Methode? Erst die Melodien kommen irgendwo her und du wartest dann auf die Worte?
Ja, das war eigentlich immer so. Außer bei den Mantren.
Wie war es da?
Da war es umgekehrt. Also da waren natürlich die fertigen Mantren da. Und dann kam die Melodie. Und es gibt ein paar wenige Lieder, wo es auch so ist. Also wo zuerst der Text da war und dann die Melodie. Aber meistens war ihm erst die Melodie da. Und mit den Mantren war es so, dass es für mich immer besser war, wenn ich die Originalrezitation gekannt habe, ne, damit ich auch den richtigen Rhythmus der Sprache einfach kannte. Und daraus hat sich dann von alleine eine Melodie gebildet.
Das heißt, du hast den Rhythmus beibehalten?
Ja. Also das finde ich irgendwie wichtig, weil ich kann ja nicht wirklich Sanskrit oder Hindi. Mhm. Und wenn man es dann irgendwie anders betont, dann kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie verkehrt ist.
Jetzt möchte ich zu einem anderen Thema kommen. Und zwar zu deinen Erlebnissen als Kind und als Jugendliche, die dir ja gegeben worden sind auch, die du aber zuerst nicht verstanden hast, soweit ich das verstanden habe von dir. Kannst du da mal drauf eingehen, also auch die allerersten solchen Erlebnisse schildern?
Die allerersten Erlebnisse waren, da lag ich eben in meinem Bett, ich muss so 5 gewesen sein, ganz entspannt, kurz vorm Einschlafen. Und das passierte eigentlich sehr, sehr häufig. Dann kam etwas riesiges, großes Graues auf mich zu, blieb vor mir stehen und ich konnte es zwischen Daumen und Zeigefinger halten. Und es war gleichzeitig winzigst klein und gleichzeitig riesengroß. Und es war eine so eigenartige Erfahrung, wie etwas gleichzeitig winzig klein und riesengroß sein kann, dass es natürlich immer Fragen aufgeworfen hat und überhaupt, was das Ganze sollte, dass da eben irgendwas auf mich zukam. Ja, was sollte das sein?
Hast du damals schon darüber sprechen können, über diese Erfahrung?
Nein. Das war am nächsten Morgen, bin ich aufgestanden und wir waren eine, ich sage mal, atheistisch eingestellte Familie. Das hatte da gar keinen Platz in der Familie. Das änderte sich erst, als sich meine Eltern haben scheiden lassen. Dann begann meine Mutter einen spirituellen Weg einzuschlagen und in dem Moment, das war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich auch losgehen konnte. Da konnten wir anfangen, darüber zu sprechen und ja, so passierte das einfach. Also ein ganz wichtiges Ereignis war auch, als ich war in der ersten Klasse. Ich hatte eine Freundin, die wurde katholisch erzogen und wir sprachen über den Tod. Und sie erzählte ihm, was so der Glaube ist im Christentum. Und ich wurde eigentlich zum ersten Mal konfrontiert mit dem Gedanken, ich könnte sterben. Und das war für mich nicht möglich. Es war für mich nicht möglich. Ich sagte, es geht nicht. Ich kann nicht sterben. Aber es hat ihm auch viel, viel Angst ausgelöst. Und es hat irgendwie dieses Verlustthema, was mit dem Tod verbunden ist, in dem Moment irgendwie an die Oberfläche gespült. Und das war eigentlich so der Anfang der bewussten Suche. Weil damit war für mich so viel Leid verbunden mit dem Thema Tod, dass ich versuchte, einen Weg zu finden, wie ich mit diesem Schmerz umgehen kann.
Ich weiß von dir auch schon, dass du irgendwie sehr an Depressionen gelitten hast. Und vielleicht kannst du dazu was sagen, ob das eventuell auch mit einer spirituellen Entwicklung zu tun haben könnte bei dir.
Also auf jeden Fall denke ich, dass das so ist. Ich denke, dass Depression ein ganz wichtiger Faktor ist in der spirituellen Entwicklung, weil man ja, also Depression bedeutet für mich, Depression ist so ein Opfergefühl. Ja, also da draußen ist irgendwie die schlechte Welt, die irgendwelche Anforderungen hat und ich reagiere damit mit Depressionen. Das heißt, so ein Rückzug in sich selbst und es ist ein unendliches Leiden, was nach einem Ausweg sucht. Und diese Suche nach einem Ausweg bedingt, dass man sich seine Abläufe genau anguckt, dass man möchte ja wissen, wo ist der Punkt. Man kriegt mit, man fühlt sich gut und von einer Sekunde zur nächsten fällt man wieder in ein tiefes Loch, ja, und man fragt sich so, was ist denn jetzt gewesen? Also fängt man an, sich zu beobachten und zu gucken, was war denn da genau? Und die Beobachtung wurde zumindest bei mir immer feiner, sodass ich wirklich diesen Punkt finden konnte. Also da gab es so mehrere Stufen von Depressionen. Also es gab einmal ein Erlebnis, wo eben dieses negative Depressionsgefühl auftauchte und ich mich auf Suche begab, wo kommt das eigentlich her in meinem Körper? Und ich bin in diesen Körper auf Suche gegangen, immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer und habe einen Punkt gefunden, ich sage mal vielleicht so 7-8 Zentimeter über dem Bauchnabel und habe befunden, dass dort alle Gefühle herkommen, auch die freudvollen Gefühle, auch die größte Begeisterung. Und ich habe gefunden, dass es meine Gedanken sind, die diese erstmal reine Energie von Gefühl umfärben in etwas Negatives oder etwas Positives. So, das war so, sag ich mal, der erste Schritt für mich, damit eben irgendwie klarzukommen. Und es bedeutet eben auch, den Zusammenhang so allmählich zu begreifen, oder der wurde so langsam wach, ich muss mit dem Denken irgendwie aufpassen. Ja, da ist ein Zusammenhang zwischen Denken und Gefühl und ich muss jetzt gucken, wie sind die Zusammenhänge. Depression bedeutet für mich auch die Aufforderung, mich Ängsten zu stellen. Ja, in der Depression sind unglaublich viele Ängste vor allem Möglichen. Und ich hatte Phasen, da konnte ich zusehen, wie jeder Gedanke, den ich hatte, sich umwandelte in das Bild eines Dämons. Also es war wirklich sehr bildlich. Es war eine richtige, widerliche Fratze, super hässlich und so grauenvoll, dass ich versuchte zu flüchten, dass ich versuchte, mich abzuwenden davon, was da in meinem Inneren aufstieg. Und es war egal, was ich dachte. Also ich bemühte mich um positives Denken. Ich bemühte mich, irgendeinen lichtvollen Gedanken da reinzubringen. Aber da war etwas in mir, was jeden Gedanken umdrehte in solch eine Fratze. Und es machte mir unglaubliche Angst. Und es war etwa so, naja, ich schätze mal so 1,5, 2 Jahre ging das. Und dann konnte ich ja beobachten, es macht zwar sehr viel Angst, aber eigentlich passiert mir nicht wirklich irgendetwas. Und als ich das feststellte, habe ich beschlossen, wenn das wieder auftritt, gucke ich hin. Und das machte ich dann auch. Ich guckte hin, guckte zu, wie dieser Dämon auftauchte, diese Fratze auftauchte und war völlig fasziniert und überrascht davon, wie fantasievoll das war, wie vielfältig das war, wie... Also ein unglaublicher Reichtum von Ornamenten, von Details. Also ich dachte so später, so die indischen Bilder, die kommen dem so ein bisschen nah, aber es war noch viel, viel detaillierter. Naja, und das habe ich eine Weile ausgehalten, da hinzugucken. Und dann ging es aber nicht mehr. Aber damit wurde ich, sage ich mal, ermutigt, immer mehr hinzugucken. Und eines Tages war ich dann so stark in mir, dass ich nicht mehr wegguckte. Und einfach zuließ, dass dieser Dämon auftauchte. Und dann passierte was ganz Seltsames. Diese Fratze begann, ihre Masken abzunehmen. Und hinter dieser Maske tauchte eine neue Fratze auf. Völlig anders als die davor, aber super fantasievoll. Eine fantastischer als die nächste. Ja, und das ging dann in einem fort. Also Maske um Maske wurde abgenommen, bis es mir tatsächlich langweilig wurde. Und ich dann aufhörte hinzugucken. Und das war das Ende von dieser Geschichte. Ich habe mich immer gefragt, was das gewesen sein könnte. Ich weiß es bis heute nicht wirklich. Also so wie ich meine Entwicklung sehe, sehe ich heute, das könnte einfach diese göttliche Mutter gewesen sein, weil sie tauchte auch später ganz viel in meinen Träumen auf. Sie tauchte immer in einer ungeheuren Form auf, immer gigantisch, riesig, groß, irgendwie furchterregend. Und ich habe sie in dem Moment, wo ich erkannte, das ist die göttliche Mutter, in dem Moment wurde sie in den nächsten Träumen zur menschlichen Gestalt und ich wusste, dann ist es die göttliche Mutter. Ich hatte sie vorher aber nicht erkannt. Das heißt, sie hat sich mir einfach in dieser Form präsentiert, damit ich sie irgendwie erkenne. Auch wenn ich nicht wusste, dass sie es ist. Und es soll wohl in den Veden irgendwo soll wohl stehen, dass die göttliche Mutter irgendwie diese 1000 Masken hat. Und wenn man die alle abnehmen lässt, kommt dahinter wohl die Leere zum Vorschein. Naja, da war ich jetzt nicht geduldig genug, dass ich abgewartet habe. Die Leerheit kam ihm erst später.
Das ist ja unglaublich spannend. Einmal, es ist ja sozusagen ein mystisches Erlebnis. Und ich habe so in letzter Zeit mal drüber nachgedacht, dass mystische Erlebnisse einfach Angst machen und deswegen von vielen Leuten gar nicht zugelassen werden, möglicherweise. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, deine Depression dir keine andere Wahl gelassen. Um dich da rauszuholen, musstest du ganz allmählich deine Ängste immer wieder erleben und überwinden.
Ja, so war das. Und das hat auch einfach den Blick geschärft. Also es gab dann irgendwann einen absoluten Wendepunkt der Depression. Das war einmal ein Ereignis, völlig unscheinbar, aber da brachte ich meine Kinder zum Kindergarten. Ich hatte gute Laune, es war ein schöner Morgen, ich war fröhlich. Und als ich zu Hause ankam, hing ich in der tiefsten Depression. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Und dann bin ich wirklich jeden Schritt zurückgegangen und habe den Weg vom Kindergarten bis nach Hause nochmal verfolgt und habe mich versucht zu erinnern, was habe ich gemacht, wo habe ich hingeguckt und was habe ich gedacht. Und dann habe ich also mich erinnert, dass ich im Kindergarten vor einem Aushang stand und auf dem Aushang stand, wer am Samstag für irgendein Fest eben einen Kuchen mitbringt oder ein Essen mitbringt. Und dann erinnerte ich mich, dass ich davor stand, diese Liste sah und mich völlig überfordert fühlte. Also diesen Anspruch fühlte, ich muss jetzt was backen, ich muss was tun. Aber eigentlich hatte ich gar keine Energie dafür. Und das war der Punkt, wo ich in Depressionen fiel. Und da habe ich gemerkt, wie das funktioniert. Da ist ein Thema hinter, ich muss da was machen, ich muss genügen. Ich kann aber gar nicht eigentlich genügen, weil meine Kraft gar nicht so ist. Und ich muss dann aber aushalten, dass ich keine soziale Anerkennung bekomme. Nämlich ich bin dann diejenige, die keinen Kuchen mitbringt, wenn ich auf mich höre. Und das ist der Konflikt. Und als ich das gesehen habe, habe ich begriffen, dass nur ich meine Depressionen beenden kann. Also dass ich wirklich Verantwortung für mich übernehmen muss. Ich bin derjenige, der mein Denken verändern kann. Ja, und ich fand das, sag ich mal, für einen Depressiven ist das sehr hart, weil ein Depressiver hat einfach dieses Opfer-Täter-Denken, er hat einfach dieses, da passiert in der Welt irgendwas und deswegen bin ich depressiv und ich kann dafür nichts. Und dann aber zu begreifen und sich einzugestehen, ich bin derjenige, der es nur ändern kann, niemand anders sonst, das war schon hart. Aber so war es.
Oh.
hast ja erwähnt, dass, ja, wie du das nennst, die Erfahrung der Leerheit irgendwie später kam. Kannst du dazu auch nochmal was sagen, wie du dahin gekommen bist?
Ich hatte immer noch eine ganz große Sehnsucht nach Gott, auch obwohl ich jetzt ja Erleuchtung, Erwachen, Erfahrung damit ad acta gelegt hatte, aber diese Sehnsucht war ihm einfach da. Wahrscheinlich war das sogar gut, dass das so war, dass ich da keine weiteren Vorstellungen entwickelt hatte. Und ich war eben mit meinen Liedern beschäftigt, ich versank da völlig drin, das war meine Meditationsart. Und die Sehnsucht, das ging so in Wellen vor sich, sage ich mal. Also das kam, mal war das mehr, mal war das weniger, mal war ich mit der Aufmerksamkeit mehr mit weltlichen Themen beschäftigt, dann führten die weltlichen Themen wieder zu Leid, das führte wieder zu Sehnsucht, also eben einfach ein Auf und Ab. Und irgendwann kam ein Buch zu mir, nämlich die Biografie von Amrita, auch ein Sai-Devoti, und die beschrieb ihre Geschichte des Erwachens. Und ich kannte Amrita, also ich hatte sie einmal kurz gesehen. Sie ging damals aus dem Zentrum, als ich reinkam. Sie drückte mir den Liederordner in die Hand und ich war seitdem dafür zuständig, dort Gitarre zu spielen. Es war eine kurze Begegnung. Aber ich weiß nicht, vielleicht war es darum, deswegen, weil ich sie einmal gesehen hatte. Jedenfalls, dieses Buch berührte mich total. Und das Buch machte, dass diese Sehnsucht nicht mehr verschwand. Und aus dieser Sehnsucht entstand, dass ich ein Mantra anfing zu singen. Und zwar das Om Purnam. Und ich hörte nicht mehr auf damit. Also ich zog mich total vom Leben, vom weltlichen Leben zurück. Meine Familie litt da etwas drunter, weil ich wirklich nur noch das Nötigste machte, Familie versorgen. Und ansonsten mich aber sofort mit meiner Gitarre zurückzog, jede freie Minute nutzte, um das Om Purnam zu singen. Es war eine Zeit, wo ich auch noch mal sehr konfrontiert war mit Depressionen. Also ich wachte ganz viel in der Nacht auf, hatte Gedankenrasen, hatte ganz viele Ängste, lag dann stundenlang wach mit diesem Gedankenkarussell. Und dann stellte ich aber fest, dass so nach einem Monat, zwei Monaten Om Purnam singen, dieses Mantra, dieses Gedankenkarussell ersetzte. Ich wachte dann zwar immer noch auf, aber dann rotierte da nicht mehr diese Angstspirale, sondern immer nur noch dieses Mantra. Ja, und noch einen Monat später, drei Monate, Om Purnam singen, habe ich dann festgestellt, wie dieses Mantra mich völlig besetzt hatte. Und wie ich anfing, also ich kann nur versuchen, es so zu beschreiben, wie ich anfing, als ob das Mantra mir eine Brille aufsetzt und ich durch diese Brille die ganze Welt sehe. Also die ganze Wahrnehmung ging durch dieses Mantra. Alles, was ich bin, ging durch dieses Mantra. Alles, was ich fühlte, alles, was ich dachte. Also ich nahm wahr, wie ich mich zu dem Mantra veränderte. Und dann dachte ich, wie kann das sein? Ja, wie kann ein Mantra mich so besetzen, dass es mich verändert zu sich selbst? Und das war der Punkt, wo ich anfing, mich überhaupt für Mantren zu interessieren. Ich hatte 20 Jahre hatte ich schon gesungen, 20 Jahre kannte ich auch schon das Om Purnam, aber bis dahin haben mir die Mantren nichts gesagt. Aber das war der Augenblick, wo ich dachte, boah, das ist ja unglaublich, wie ein Mantra so eine große Veränderung bewirken kann. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, oder die kam dann einfach, ich habe auch schon oft von dieser Frage gelesen, wer bin ich? Aber dann tauchte sie so aus meinem richtigen Inneren auf, wer bin ich, wenn Eigenschaften, Charakter, Gefühle, Gedanken, wenn das etwas ist, was durch das Mantra besetzt werden kann und eigentlich nicht mehr ich bin, was bin ich dann noch?
Darf ich das so verstehen, dass du quasi, man kann das ja wahrscheinlich nicht in Worten ausdrücken, sozusagen zu dem Mantra geworden bist? Also du hättest dann sagen können, ich bin dieses Mantra.
Ja, genau. Ja. Mhm. Also es gab dann einmal ein Erlebnis, vielleicht war das schon so eine Vorhut. Da war ich eben auch ganz tief in diesem Mantra und merkte eben, dass diese Frage, wer bin ich, im Geist verzweifelt, also nach Antworten suchte. Aber der Geist konnte keine Antwort liefern, die befriedigend ist. Ja, da gibt es ja dann, also man weiß ja einfach, oder man hat es gehört und man glaubt daran, das, was ich bin, soll etwas sein, was ewig ist. Und der Geist fand nur Antworten, was ich sein könnte, aber das war alles nicht ewig. Und dann gab es einmal einen Augenblick, wo ich konfrontiert wurde mit dieser Lehre. Es war nur wirklich ein Moment, ein ganz klitzekleiner Moment. Und ich war so schockiert, dass ich also sofort wieder das Ego einschaltete. Und als ich dann aber zurückguckte, mir diese Erfahrung anguckte, ne, dann wusste ich ja, was es ist und freute mich dann auch. Aber der Augenblick war sehr schockierend.
Hat er sich wiederholt, so einen Augenblick, und warst du dann nicht mehr so schockiert?
Also es gab dann mehrere Meditationserlebnisse. Da gab es dann zum Beispiel, dann guckte ich mal in einen Spiegel in der Meditation, also kein echter Spiegel, ein Spiegel tauchte auf und in diesem Spiegel war ich zu sehen. Und ich guckte sozusagen in diesem Meditationserlebnis in einen Spiegel, sah mich und dann rutschte dieses Spiegelbild weg, rutschte aus dem Spiegel. Und das war genauso schockierend. Also ich war schockiert und ich merkte, ich war so schockiert, dass ich eine Ohnmacht ankündigte. Und das war dann für mich der Augenblick, wo ich also sofort wieder ausstieg aus der Meditation.
Du bist praktisch verschwunden da, also ja. Vor dir selbst. Du hast gesehen, wie du verschwunden bist.
Genau, ich verschwand. Ja.
Vielleicht nochmal zurück zu diesem Buch von der Amrita. Was hat dich da so beeindruckt?
Ich glaube, es war ein Satz in diesem Buch. Der Satz hieß, dass mein Ich wurde immer weniger. Und das war für mich der Schlüssel. Da habe ich irgendwie verstanden. Und dann war für mich natürlich sehr berührend, einfach, dass diese Geschichte mit Baba ging. Ja, also der Meister von Amrita ist wirklich richtig Baba. Und das ist wirklich eine ganz klassische Guru-Beziehung, Guru-Schüler-Beziehung zwischen ihr und ihrem Meister Baba.
Das war für dich besonders wichtig, dass es eben Baba war, oder warum? Weil du sagtest, dein ursprüngliches Erlebnis war ja seine Strenge und du hattest Angst vor ihm.
Baba ist durch Guruji mir schon sehr viel näher gekommen, weil Guruji sehr viele Aussagen von Baba ein bisschen entschärft hat, also weil ich habe ja immer so einen Anspruch draus gemacht. Und Guruji hat das sehr aufgeweicht. Der Guruji kam mehr so ins Lassen, geschehen lassen. Und als Amrita kam, wurde mir Baba noch näher. Also das war wirklich, man kann so sagen, Baba, der so entfernt war und meinen Träumen ja auch oft immer nur von Ferne zu sehen war oder von hinten oder so, kam auch in meinen Träumen dann immer näher. Und durch Amrita dann eben ganz nah. Und deswegen war das für mich, ja, meine Baba-Geschichte ging sozusagen durch diese drei Personen und dadurch kam er ihm immer näher. Das war für mich wichtig.
Wir haben ja oft von Ansprüchen jetzt geredet und das ist eben auch dein Weg wohl gewesen, dass die eben von Anfang an so hoch waren und du so eine Strenge dir selbst gegenüber gehabt hast und dachtest, hauptsächlich man muss was tun, aktiv sein, um eben zum Ziel zu gelangen. Dann hast du erkannt, dass man auch mal loslassen kann und darf und dann eben, dass das Ego immer weniger werden darf oder kann. Also so habe ich das jetzt für mich zusammengefasst. Ist das die richtige Zusammenfassung?
Also ich würde es mal so ausdrücken, das Ego wird nicht, in dem Moment wird nicht eigentlich weniger. Was weniger wird, ist so die Anhaftung an das Ego, die Vorstellungen, was man sei, wird weniger. Also sie werden eigentlich das, was sie sind.
Die Vorstellungen werden das, was sie sind?
Also ich sage mal, der ganze spirituelle Prozess ist eine unglaubliche Analyse. Ja, zuvor ist es irgendwie so ein Mansch, was das Ich ist. Und dann folgt eine Analyse. Da ist ein Gedanke, da ist ein Gefühl, so wirkt es aufeinander. Dann kommen so Definitionen, aha, wo das so wirkt, das ist anscheinend das Ego oder das ist das, was wir als Ego benennen. Und ich habe irgendwann gesehen, das Ego existiert gar nicht. Das Ego ist ein Vorgang. Ja, also der Körper ist ein, der scheint zwar sehr fest, aber der ist ein Vorgang. Der wird irgendwann geboren, irgendwann stirbt er wieder. Und jeder Gedanke, den wir haben, ist ein Vorgang. Jedes Gefühl, was wir haben, ist ein Vorgang. Hat einen Anfang, hat ein Ende. Da ist überhaupt nichts Festes. Jede Charaktereigenschaft ist ein Vorgang. Wir können Charaktereigenschaften verlieren, wir können andere dazu bekommen. Und mit Eigenschaften genauso. Also das heißt, alles, was diese Persönlichkeit ausmacht, ist etwas, was wandelbar ist, was nicht fest ist, ja, wo ist da ein Ego? Das war für mich irgendwann die Feststellung, da ist ja gar keiner.
Jetzt eine andere Frage, und zwar, weil du jetzt ja sehr klar und deutlich beschrieben hast, wie viele Bilder du erlebt hast. Hängt das mit der Musik, mit den Liedern eventuell auch zusammen, dass du beim Empfangen von Musik oder von Texten das auch mit Bildern verbunden hast oder nicht?
Ja, teilweise schon. Also die Lieder drücken ja auch immer meine eigenen Erfahrungen aus oder wo ich eben da gerade stand. Und das ist schon ein Gemenge zwischen Vorstellung, wie ich mir bestimmte Dinge vorgestellt habe, und bestimmte Erfahrung daraus. Also ich kann in meinen Liedern, kann ich sehen, gerade am Anfang, da war eine Vorstellung, wie das mit dem Ich funktioniert. Ich hatte ja am Anfang immer diese Vorstellung, dass ich müsste sterben, und habe irgendwann festgestellt, was da eigentlich stirbt, ist nicht das Ich, sondern nur die Vorstellung davon. Und das ist aber ein Unterschied in der Bearbeitung im Geist. Ja, ob ich mir vorstelle, da stirbt irgendwas. Und was damit aber eigentlich gemeint ist, ist dann in der Feststellung, in der Erfahrung was anderes.
Man sagt ja, Om, der heilige Klang, und gibt ja auch diese Idee, dass die Welt besteht aus Klang und so. Und das war auch ein bisschen der Grund meiner Frage, siehst du da einen Zusammenhang zwischen, ja, sagen wir mal, visuellen Effekten bei solchen mystischen Erfahrungen und Klängen oder nicht?
Ich habe irgendwann mal erfahren, dass die ganze Welt oben ist. Und wo ich hinguckte, sah ich das Wort Veda. Also Worte haben für mich ganz merkwürdige Folgen manchmal. Also ich konnte auch manchmal sehen, dass Worte, die ich sprach, waren reines Bewusstsein, die irgendwie eine Hülle um sich herum hatten und genau wie früher dieser Bewusstseinszustand gleichzeitig winzig klein sind und gleichzeitig riesig groß. Und ich konnte wahrnehmen, wie diese Worte sozusagen durch den Raum waberten wie so eine Seifenblase und immer also gigantischer wurden. Das waren eigenartige Erfahrungen mit diesem Ding.
Das Wort Veda, wie hast du das gesehen? Das möchte ich mir gerne mal mit vorstellen können.
Nee, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist einfach so wie, das ist irgendwie eine Erfahrung, die ist, glaube ich, außerhalb einfach des Vorstellbaren. Da ist einfach überall Veda und überall ist Om.
Es ist aber nicht als Schriftzug sozusagen sichtbar, aber du weißt, das ist Om und das ist Veda oder so? Kann ich das so?
Aha. Ja, genau. Das ist dieselbe Erfahrung, wie wenn man dieser Leerheit dann begegnet, und diese Leerheit existiert einfach ewig. Also da gibt es keinen Anfang auszumachen und kein Ende auszumachen. Und man weiß in dem Moment, man weiß, da kommt nichts anderes mehr. Da ist nichts dahinter und nichts davor. Da gibt es nichts anderes. Und das bin ich.
Ich möchte nochmal auf die Extremerfahrung Depression bei dir zurückkommen. Du sagtest mal zu mir, dass da auch Selbstmordgedanken gewesen sind. Kannst du da noch Näheres zu sagen?
Also in der Depression, wenn man da richtig tief drin steckt, verwechselt man eben das Ich mit dem Ich, das Ich mit dem Selbst. Ja, und diese Selbstmordgedanken, die auftauchen, die richten sich eben allesamt auf den Körper und auf diesen Charakter und auf die Eigenschaften, auf die Gefühle. Man denkt, wenn man die umbringt würde, dann wäre der Schmerz irgendwie vorbei. Ja, aber was eigentlich dahinter steckt, ist eigentlich eine ganz tiefe Sehnsucht, sein Ego umzubringen. Ja, nämlich den, der diese Schmerzen fühlt. Wenn man dieser Leerheit begegnet, wenn man diesen ganzen Prozess bis zum Ende geht, dann unterscheidet sich dieser Prozess nicht von einem körperlichen Sterben. Also man geht wirklich durch die Punkte des Sterbens hindurch. Und zumindest war das bei mir so, dass ich an einen Punkt kam, wo ich mich eben dieser Leerheit immer mehr und mehr und mehr und näher hatte, dass dann ein Punkt kam, da musste ich springen. Und diesen Sprung konnte ich auch nur wagen, ich sage mal, mit Barbas Hilfe. Weil in dem Moment konnte ich mich nur erinnern an, weil ich weiß ja nicht, wohin ich da springe. Ich kenne das nicht, zumindest meint man es nicht zu kennen. Und da war nur noch dieser Satz präsent, alles ist Gott. Und wohin ich auch springe, auch dort finde ich nur Gott. Und es war ein absolutes Vertrauen notwendig in Baba, dass ich springen konnte. Dass ich einfach ihm glaubte, dass er die Wahrheit gesagt hat und dass ich dem vertrauen konnte. Und es musste mir in dem Moment auch egal sein, was danach mit mir wird. Ob ich wirklich sterbe, ob der Körper stirbt, ob ich vielleicht danach irgendwie geistig behindert sein werde oder psychisch völlig destabilisiert ist. Das musste völlig egal sein.
War es so, dass das aber auch dann die einzige Alternative gewesen ist, weil der Schmerz zum Beispiel sonst zu groß geworden wäre?
Also zu dem Zeitpunkt war schon die Depression nicht mehr aktiv. Zu dem Zeitpunkt war nur noch Sehnsucht, Sehnsucht, Sehnsucht. Und es war auch nur noch die Sehnsucht, die mich also immer weiter schob, weiter schob, weiter schob. Man kann so sagen, die Sehnsucht ist für mich eine höchst emotionale Kraft, die aber so viel Feuer hat, dass sie uns wirklich irgendwie nach oben schiebt. Ja, und die dann wirklich bedingt, dass wir springen können, weil wir wissen, es gibt keine andere Lösung für diese Sehnsucht, als zu springen.
Hast du das heute noch, also diese Sehnsucht, oder ist das jetzt dieser Sprung ja gemacht und die Sehnsucht ist jetzt auch gemildert, oder wie ist das?
Jetzt gibt es keine Sehnsucht mehr. Mhm.
Thank you.
Mit diesen hoffnungsvollen Gedanken verklingt diese Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans Wonner. Wir wünschen Ihnen eine gute und eine besinnliche Zeit.